Vor vielen Jahren hat ein Elektrofachgeschäft für große Aufregung gesorgt, dass sie angefangen haben, mit dem Slogan zu werben: Geiz ist geil. Und wenn wir ehrlich sind, müsste man dazu sagen, es hängt davon ab, auf welchem Ende dieses Geizes man selber landet. Als ich, weiß nicht, 10 oder 11 Jahre alt war, hat es einmal richtig kräftig geschneit. Und ein Freund und ich haben gedacht, wir nutzen die Gelegenheit, ein bisschen Geld zu verdienen. Und wir sind zu einem Haus in der Nähe gegangen, wo die Zufahrt nicht geräumt war. Und wir haben angeboten, das für sie zu räumen. Und die Frau hat uns dann gefragt, okay, wie viel wollt ihr dafür haben? Mein Freund und ich, wir guckten uns ein bisschen verdutzt an, weil darüber hatten wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. Wir wussten, dass es Geld gibt, aber wie viel? Und ich habe dann gesagt, $2. Und sie hat gesagt, okay. Kein Wunder, ne? Und ja, wie wir die Arbeit gemacht haben, haben wir gemerkt, wow, haben uns ganz schön viel Arbeit aufgehalst dafür, dass wir nur $2 bekommen. Aber naja, gut, versprochen ist versprochen, ne? Und wir haben die Zufahrt freigeräumt, wir sind dann wieder hin, haben geklingelt und sie hat uns jeweils $1 gegeben. Dann habe ich, also im Nachhinein muss ich zugeben, das habe ich zwar gesagt, aber so hatte ich das nicht gemeint. Ich meine, auch $4 wäre für sie ein absoluter Schnäppchenpreis gewesen, aber da standen wir nun mal. Über die Jahre, wie ich also verschiedentlich Schnee geschaufelt habe oder Rasen für Leute gemäht habe, habe ich es aber auch erleben dürfen, dass Leute mir mehr gegeben haben, als wir vereinbart hatten. Da kommt natürlich ein ganz anderes Gefühl dabei auf. Beziehungsweise als ich Student war, habe ich eine Zeit lang gekellnert und das ist dann besonders spannend, weil die Leute frei entscheiden können, wie viel Trinkgeld sie geben wollen. Und man muss dazu sagen, in den USA haben Kellner einen geringeren Mindestlohn als alle anderen, weil es vorausgesetzt wird, dass das durch die Trinkgelder zumindest wieder ausgeglichen wird. Eigentlich ist es meist mehr. Und jedenfalls einmal, wie ich einen Tisch sauber gemacht habe, nachdem die Kunden gegangen waren, habe ich einen Zettel gefunden, wo die drauf geschrieben haben, dein Trinkgeld findest du beim nächsten Tisch. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, es war auch so. Ich habe mitunter Kunden gehabt, die überaus großzügig waren, viel großzügiger, als ich es erwartet habe mit den Trinkgeldern. Wieder. Da passiert etwas ganz anderes in einem Menschen. Ja, Geiz ist geil, hängt schon davon ab, an welchem Ende des Geizes man hängt, ob man das so toll findet oder nicht. Wenn wir arbeiten und wenn wir einen Lohn dafür bekommen, das gehört sich so, aber wir merken mit unserer Arbeit, dass viel mehr drinsteckt, also dass wir eigentlich mehr brauchen als nur ein Gehalt. Wenn wir nur das Gehalt bekommen, aber was weiß ich, schlechte Arbeitsbedingungen haben, wir bekommen überhaupt keine Wertschätzung vom Chef und so weiter, das nagt an der Seele. Das macht es einem Menschen richtig schwer, überhaupt die Arbeit zu machen. Und dann irgendwann reicht das Gehalt auch nicht mehr, dass wir sagen, das lohnt sich, das zu machen. Und wenn dann unser Arbeitgeber geizig mit uns wird, dann dauert es meist nicht lange, bis wir hinschmeißen und sagen, das lohnt sich nicht. Aber wenn der Arbeitgeber großzügig ist mit uns, wieder, nicht nur mit dem Geld, dann haben wir ein völlig anderes Verhältnis dazu. Wir werden motiviert, um uns einzubringen, weil wir merken, es lohnt sich, es wird wahrgenommen und es wird wertgeschätzt, was wir tun. Das ist sehr wichtig für uns Menschen. Heute wollen wir ein Gleichnis anschauen, wo Jesus von einem richtig guten Arbeitgeber spricht, aber wo manche von den Arbeitnehmern nicht so ganz glücklich waren. Und ja, Jesus hat dieses Gleichnis nicht in erster Linie erzählt, um Modelle für Boni zu geben, sondern hat ganz was anderes im Blick. Und das wollen wir wollen uns darauf konzentrieren. Aber ich denke, wir können vieles sehen, was für unser Denken über unsere Arbeit, für unseren Umgang mit anderen Menschen auch sehr wertvoll ist. Ich lese aus Matthäus Evangelium, Kapitel 20, ab dem Vers 1. Denn mit dem Himmelreich ist es wie ein Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Entschuldigung, ich will an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen und kurz erklären. Ein Denar war der übliche Lohn für einen Tageslöhner zu der Zeit. Also es war ganz normaler Lohn für einen Arbeitstag. Und wenn es heißt, dass er um die dritte Stunde wieder hinausging, also nach ihrer Zeitrechnung begann der Tag mit 6 Uhr früh und die dritte Stunde wird dann 9 Uhr gewesen sein. Also jedes Mal, wenn es eine Uhrzeit angibt, kannst du einfach plus 6 nehmen und dann hast du etwa die Uhrzeit, wann das gewesen ist. Also um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die 6. und um die 9. Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die 11. Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruft die Arbeiter und zahlt ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die 11. Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen, mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ich denke, Jesus zeigt uns vieles in diesem Gleichnis über Menschen und über Gott. Erstmal wir Menschen, über unseren Charakter. Wir können ziemlich sehr fordernd sein. Ich meine, irritiert es dich auch, wenn du diese Geschichte hörst, dass die Menschen, die 12 Stunden lang gearbeitet haben, genau denselben Lohn bekommen haben, wie die, die eine Stunde gearbeitet haben, oder eher andersrum, die eine Stunde gearbeitet haben, haben genau denselben Lohn bekommen, wie die 12 Stunden gearbeitet haben. Wir haben einen gewissen Gerechtigkeitssinn, der uns sagt, dass alle gleich behandelt werden sollen. Und wenn jemand mehr arbeitet, dann sollte er mehr bekommen. Beziehungsweise, wenn man weniger arbeitet, sollte er weniger bekommen. Und an dieser Stelle ist es auch interessant, wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du es vielleicht aufschlagen, aber in Matthäus 19, in dem Kapitel unmittelbar vor diesem Gleichnis, finden wir ein paar Erzählungen, die auf dieses Gleichnis hinführen. Diese Kapitelunterteilungen sind manchmal verleitend, die bringen uns dazu, dass wir Dinge auseinanderreißen, die eigentlich zusammengehören. Und in Matthäus 19, 13 bis 15 sehen wir, dass die Menschen ihre Kinder gebracht haben, dass Jesus sie segnet. Und die Jünger, die haben gesagt, der hat keine Zeit, also seine Zeit ist viel zu wertvoll, dass es mit Kindern vergeuden soll. Die haben versucht, die Leute wegzuschicken. Gleich danach in den Versen 16 bis 30, also auch Kapitel 19, kommt ein reicher Mann und fragt, wie er das ewige Leben bekommen kann. Jesus sagt zu ihm, halte die Gebote. Und er sagt, das mache ich schon mein ganzes Leben lang. Und Jesus sagt zu ihm, okay, dann habe ich noch einen Vorschlag für dich. Geh hin, verschenk alles, was du hast, gib's den Armen und komm und folge mir nach. Das war dem Mann dann eben doch ein bisschen zu viel. Er gehörte zu den Ersten in seiner Gesellschaft, auch aufgrund seines Reichtums, und das wollte er nicht aufgeben. Und am Ende vom Kapitel 19 finden wir sehr ähnliche Worte, wie wir am Ende von unserem Gleichnis gefunden haben. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein. Der Mann galt in seiner Gesellschaft als wirklich einer der Ersten. Er hatte Geld, er hatte Ansehen und er war fromm. Was will man mehr? Aber doch merkt man eine Sehnsucht in ihm. Er merkt, es ist mehr. Ich suche das, was mir fehlt. Aber er galt in seiner Gesellschaft als einer der Ersten. Und dann kommt unser Gleichnis, in dem die Menschen, die am wenigsten gearbeitet haben, denselben Lohn bekommen haben, wie die, die lange gearbeitet haben. Und am Ende des Gleichnisses heißt es, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ich finde es spannend, ich meine, ihr seht, dass ich diese zwei Verse hier nebeneinander gestellt habe. Jesus hat die Reihenfolge einfach umgekehrt, aber es war eben so, mit dem reichen Mann, von dem wir im Kapitel 19 lesen, er gehörte zu den Ersten. Und Jesus sagt, die Ersten werden die Letzten sein. Und die Männer in diesem Gleichnis, die den ganzen Tag über keine Arbeit gefunden haben, die erst ganz am Ende des Tages etwas an Arbeit gefunden haben, wem es vom Lohn her extrem wenig zugestanden hätten, die waren plötzlich die Ersten. Die haben Großzügigkeit erfahren, sind als Beschenkte weggegangen. Und so zeigt Jesus uns den Unterschied zwischen uns Menschen und Gott. Weil für uns Menschen fällt es häufig sehr schwer, großzügig zu sein. Aber bei Gott, das ist seine Natur, wie er ist. Ich hatte vorhin erwähnt, dass die Menschen im Kapitel 19 die Kinder zu Jesus gebracht haben, auf das er sie segnet. Nun, in unserer Zeit sind wir ein bisschen selbstverständlich. Ich meine, wir haben gerade die Kinder- und Teenager-Mitarbeiter hier vorne gehabt, um sie zu segnen für diese wichtige Arbeit. Es ist uns als Gemeinde wichtig, dass wir Kinder- und Jugendarbeit haben. Und die nehmen einen großen Schwerpunkt in unser Gemeindeleben ein. Das war damals nicht so. Kleine Kinder wurden eher als Ärgernis gesehen, weil sie nichts zum Unterhalt der Familie beitragen konnten. Die haben nur konsumiert, die haben nichts gegeben. Nun, wenn sie aufgewachsen sind, dann konnten sie vernünftig eingesetzt werden. Und wir müssen uns bewusst sein, dass das eigentlich die längste Zeit der Geschichte die Grundeinstellung gewesen ist. In unserer Zeit, wo Kinderarbeit ganz groß in den Gemeinden geschrieben wird, wo der Staat Kindergeld dazu gibt, um Himmels Willen, dass es sogar kostenfreie Schulen gibt, das ist durch die längste Zeit der Menschheitsgeschichte völlig undenkbar gewesen. Also ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass Jesus seine Jünger zurechtgewiesen hat und gesagt hat, doch lass die Kinder zu mir kommen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Also nicht nur, ich habe ein bisschen was für sie übrig, sondern die sind bei euch die Letzten, die sind bei mir die Ersten. Die Letzten werden die Ersten sein. Und das kommt wiederholte Male, dass Jesus diesen Punkt betont. Und in unserem Gleichnis finden wir Leute, die Tageslöhner sind. Tageslöhner haben damals eine recht prekäre Situation gehabt, weil sie jeden Tag darauf angewiesen waren, dass sie jemanden gefunden hat, dass jemand sie gefunden hat, der ihnen Arbeit gegeben hat. Und wenn sie an einem Tag keine Arbeit gefunden haben, konnte das durchaus bedeuten, dass sie und ihre Familie an dem Tag nichts zu essen hatten. Die haben buchstäblich von der Hand in den Mund gelebt. Die hatten keinen Überfluss, kein Bankkonto, wo sie sagen konnten, okay, heute hat es nicht ganz gereicht, wir können da ein bisschen was von der Reserve abzweigen. Ganz von Agentur zu schweigen, wo sie hingehen können und sagen, ich habe jetzt keine Arbeit, ich brauche Geld von euch. Das hat es alles nicht gegeben. Und das war dann für diese Männer, die um die 11 Stunden immer noch keine Arbeit hatten, nicht mal, die hatten sicherlich innerlich resigniert und gesagt, heute wird es nichts. Dann, als einer gekommen ist, hatten sie die Gelegenheit, naja, mindestens noch eine Stunde etwas zu tun, dass ein bisschen was dabei rauskommt. Und dann haben sie diese Großzügigkeit erlebt, was sie niemals hätten erwarten dürfen, was sie schon gar nicht verdient hätten. Es war Gnade, es war Großzügigkeit, die ihnen einfach geschenkt wurde. Aber natürlich sind dann die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, die denken, hey, wenn die schon so viel bekommen, werden wir mehr bekommen. Toll. Und dann am Ende bekommen sie genau das, was vereinbart war. Und sie fühlten sich zu Unrecht behandelt. Sie meinten, wir haben mehr gearbeitet als die, wir haben einen Anspruch auf diese Überbezahlung, wir haben einen Anspruch auf diese Großzügigkeit. Und sie fühlten sich zu Unrecht behandelt. Und es ist eigentlich interessant, wenn man es sich überlegt, die waren nicht denen, wem Unrecht getan wurde. Es war genau der ganz normale Lohn, war genau das, was vereinbart war. Die, wem Unrecht getan wurde, setze ich sehr bewusst in Anführungszeichen, das waren die, die später gekommen sind. Was sie verdient hätten, wäre weniger gewesen. Der Gutsherr hat ihnen nicht ihr Recht gegeben, sondern er hat ihnen viel mehr gegeben. Und hier finden wir das Wesentliche an dem Wesen Gottes. Wenn er ungerecht wird, ist es nicht, weil er uns wenig gibt, sondern weil er uns viel, viel mehr gibt, als was wir jemals verdienen können. Man könnte es so sagen, es ist die größte Ungerechtigkeit der Geschichte, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat das nicht verdient, aber er hat es aus Liebe getan. Wir hätten die Trennung, ja, die Hölle, verdient. Aber Jesus hat gegeben viel, viel mehr, dass wir bekommen können. Viel, viel besser, als was wir jemals hätten verdienen können. Es zeigt Gottes Wesen, dass er bereit war zu dienen, dass das seine Motivation war, dass das sein Herz war, uns zu dienen, obwohl wir es nicht verdient hatten. Die großzügige Liebe Gottes wird reichlich über uns ausgeschüttet. Neulich im Gespräch mit einem Freund hat er darauf hingewiesen, wenn wir bei Gott mit Gericht kommen wollen, dann bringt er die volle Wucht des Gerichts auf uns zurück. Wie häufig ist es, dass Menschen sagen, dass wir selber sagen wollen, Gott, warum bringst du das nicht in Ordnung? Warum machst du mich nicht gesund? Warum sorgst du nicht dafür, dass ich einen besseren Job finde? Warum sorgst du nicht dafür, dass diese Beziehung läuft, wie es eigentlich sein soll? Du schuldest es mir. Ich bin doch so oft in Gottesdienst gegangen. Ich habe der Gemeinde Geld gegeben. Ich habe dies und jenes mitgearbeitet. Vielleicht sogar bin ich in Gemeindeleitung gewesen. Vielleicht bin ich sogar Pastor gewesen. Wir wollen mit Ansprüchen kommen. Wir wollen mit Gericht kommen und etwas einklagen. Und wenn wir das tun, dann kommt er mit voller Wucht des Gerichts auf uns zurück. Und alles, was wir je gegen ihn gemacht haben, je gegen einen Mitmenschen gemacht haben, wir werden die ganze Rechnung auf den Tisch geknallt bekommen beim jüngsten Gericht. Aber wenn wir ohne Forderung, ohne Erwartungshaltung an ihn kommen, wenn wir uns einfach unter seine Gnade stellen, wow, wie großzügig ist er, wie gern gibt er, wie liebevoll ist er und wir empfangen so viel mehr, als wir je erwartet hätten. Wir sind in Gottes Abbild erschaffen. Ich habe, glaube ich, in jede Predigt wahrscheinlich zwei, dreimal, also jede Predigt dieser Reihe zwei, dreimal darauf hingewiesen. 1. Mose 1, ganz am Anfang der Bibel, sagt es, wir sind in seinem Abbild erschaffen. Welches Wesen sollten wir dann haben? Welches Handeln sollten wir nachahmen? Wer oder was soll unser Vorbild sein? Wenn wir sehen, dass Gott so großzügig ist, wie können wir anfangen, geizig zu werden? Wie passt das zusammen? Es passt gar nicht zusammen. Unser Denken und Handeln sollten nach ihm, nach seinem Vorbild ausgerichtet sein. Wir Menschen, wir haben einen Hang dazu, geizig zu sein. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich selber genau dasselbe Problem habe. Und ich kann mir genauso gut Sorgen um Finanzen machen wie jeder andere. Da kann ich jederzeit mithalten. Aber naja, wir haben es eben auch gesungen, dass Gott zu uns spricht, Friede mit dir, Friede mit dir. Und ich kann es euch aus persönlicher Erfahrung sagen, jedes Mal, wenn ich mir Sorgen um Finanzen gemacht habe, hatte ich keinen Frieden. Der Friede war weg. Und jedes Mal, wenn Gott ein bisschen gemacht hat und mich gefragt hat, wem vertraust du jetzt? Und ich merkte, oh ja. Und mein Vertrauen wieder in ihn gesetzt habe, ganz komisch, da war der Friede wieder da. Wir dürfen ihm vertrauen. Er ist nicht geizig mit uns. Und wir dürfen nicht geizig miteinander und schon gar nicht mit ihm werden. In unserem Gleichnis wird es dem Weinbesitzer übel genommen, dass er mit anderen großzügig war. Und die, die zuerst gearbeitet haben, meinten, dass sie noch mehr bekommen sollten. Dieses Gleichnis hat viele Elemente, sind schon viele, viele Seiten darüber geschrieben worden. Ich habe es nicht geschafft, die alle zu lesen und ich werde auch nicht alle Aspekte dieses Gleichnisses in diese Predigt aufrollen können. Aber eins, was immer wieder in diesem Bezug angesprochen wird, ist, dass Menschen, die schon lange im Glauben gewesen sind, denken, naja, die also erst später zum Glauben kommen, die müssen sich erst bewähren. Die müssen erst zeigen, dass die wirklich glauben. Ja, wir haben das schon gezeigt, ne? Unsere jahrelange Erfahrung, was wir alles schon gemacht haben. Diese Leute, Und das zeugt von einer gewissen Hartherzigkeit, was ganz schnell in uns aufkommen kann. Wir werden davor gewarnt, zu denken, ja, also, ich bin sogar Pastor. Ich werde eine größere Krone, ich werde eine größere Villa im Himmel bekommen. Na, könnt ihr mal sehen. Dieses Anspruchsdenken wird uns jedes Mal wieder kaputt machen. Und wir bauen Mauern auf zwischen uns und anderen Menschen, gerade was Jesus einreißen will. Er lässt seine Gnade fließen. Er beschenkt uns so reichlich. Wie könnten wir anfangen, miteinander geizig zu werden? Ja, das hat mit dem Geld zu tun, aber das hat mit so viel mehr zu tun. Vergebung, Liebe, Gnade. Oh, könnte ich noch lange drüber reden. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden und könnt das mitnehmen, um darüber nachzudenken. Ist die Frage, forderst du oder förderst du? Geiz ist etwas, was sich um unser Herz klammert und alle Barmherzigkeit, Liebe und Gnade erwürgen kann. Fordern wir etwas von Gott oder fördern wir sein Reich? Ich habe auch ein Zitat gelesen, das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Wenn Gleichgültigkeit, Verunglimpfung oder Unzufriedenheit in die Seele Einzug halten, dann beginnt der Verfall und die Ersten werden zu den Letzten, bis sie unter das Niveau derer fallen, die sie verachteten, und der Zöllner und die Dirne gehen vor ihnen in das Himmelreich. Es ist schwer, dagegen anzukämpfen, wenn Geiz in uns aufkommt. Aber Großzügigkeit macht das Leben nicht nur für die anderen schöner und freier, sondern auch für uns. Mit einem freien Herzen zu leben, ist von unwahrscheinlichem Wert. Gott hat uns Freiheit geboten. Er gibt uns so großzügig und will uns so reich beschenken. Wir dürfen dem Geiz keinen Platz lassen in unserem Leben, sondern lassen wir die Liebe Gottes wachsen. Das hat Auswirkungen darauf, wie wir arbeiten. Das hat Auswirkungen darauf, wie wir mit unseren Kollegen umgehen. Es hat Auswirkungen darauf, wie wir mit unserer Familie umgehen. Wir können Segen sein. Aber ein geiziger Segen ist ein Widerspruch in sich. Wir müssen von ihm lernen, was Großzügigkeit bedeutet und wie das aussieht. Amen. Ich möchte jetzt einfach mit uns beten und ihr könnt dazu sitzen bleiben. Danach werden wir noch ein Lied singen, aber jetzt wollen wir einfach vor Gott treten und ihn um Erneuerung bitten. Allmächtiger Herr, unser Gott, ich danke dir, dass du so großzügig bist mit uns. Und Herr, ich gebe zu, dass mein Blick so häufig verblendet wird. Und dass ich mich frage, warum geht es den anderen besser als mir? Aber du, Herr, hast uns gezeigt, dass du immer wieder gibst, dass du immer wieder schenkst, dass du immer wieder erneuerst. Und ich danke dir dafür. Und so, Herr, bitte ich dich, rede du jetzt mit jedem Einzelnen von uns. Erfülle du unsere Herzen mit deiner Liebe und zeige du uns, Herr, wie wir diese Liebe ganz großzügig weitergeben können. Herr, du siehst, du hast es in deinem Wort vielfach gesagt, dass die Finanzen für uns als Menschen immer wieder zum Verhängnis werden können. Und ich bitte dich darum, dass du uns davor bewahrst, dass unsere Herzen hart werden, dass wir Geld an erste Stelle oder auch zweite oder dritte Stelle stellen mögen. Sondern Herr, hilf uns von dir zu lernen, was Großzügigkeit bedeutet und was es bewirkt, dass wir deinen Namen verehren mögen in allem und dass dein Reich wachsen möge. Alle Ehre sei deinem heiligen Namen. Amen.